Physical AI sucht wirklich für die KI, in diesem Falle für die generative KI, einen Körper, in dem sie sich beweisen, entfalten kann, in dem sie ihre Stärken ausspielen kann, dass der richtige Körper noch gar nicht gefunden ist. Der kann ja auch ganz anders aussehen, der kann ja auch 8 Beine, 8 Arme haben, der muss ja auch nicht animaloid oder humanoid sein. Und vielleicht fragen wir die KI auch selber, welchen Körper sie denn gerne hätte. Sie werden Roboter in unsere Haushalte bringen, damit die Roboter dort Fehler machen. Es werden bei manchen chinesischen Firmen absichtlich Hintertüren eingebaut, über die ich den Roboter physisch oder virtuell übernehmen kann. Ich weise das kategorisch zurück. Maschinen werden nie Bewusstsein haben. Sinn und Zweck von Automatisierung ist Automation. Wir müssen uns als Gesellschaft neu aufstellen. Wir dürfen uns nicht mehr nur durch Arbeit definieren.
Was passiert, wenn KI nicht nur Text generiert, sondern einen Körper bekommt in der physischen Welt? Und wie sollte dieser aussehen? Wieso brauchen wir winzige Roboter, die man um den Hals trägt? Und warum könnte gerade das für Astronauten relevant sein? Anthropic, das Unternehmen hinter Claude, hat ein eigenes Team gegründet, das untersucht, ob KI-Modelle möglicherweise bereits einen moralischen Status besitzen. Und die eigene Forschung zeigt gleichzeitig, dass Claude in bestimmten Situationen strategisch eigene Ziele verfolgt, während es vorgibt, sich an seine Regeln zu halten. Gleichzeitig verhandeln Gerichte in den USA darüber, ob nichtmenschliche Entitäten Rechtssubjekte sein können. Und die Frage, ob und wie KI bald schon eigene Rechte bekommen könnte, wird immer entscheidender. Über diese und viele, viele weitere Themen spreche ich gleich mit Professor Dr. Oliver Bendel. Er ist einer der international profiliertesten Forscher im Bereich Maschinenethik und soziale Robotik mit über 650 Fachpublikationen, Gastvorlesungen an der ETH Zürich und in Stanford, einem Standardwerk bei Springer und Anhörungen als Sachverständiger im Deutschen Bundestag und im Europäischen Parlament. Er hat den Begriff Physical AI im Gabler Wirtschaftslexikon definiert, den Begriff Wearable Social Robots geprägt und holt im Dezember 2026 die internationale Animal Computer Interaction Conference auf das europäische Festland. Und er ist heute bereits das dritte Mal hier zu Gast bei Everlast AI. In diesem Gespräch sprechen wir über Physical AI und warum der Körper für KI alles verändert, über tragbare soziale Roboter, über die Frage, ob Maschinen Bewusstsein haben können, über Tierrechte als Blaupause für KI-Rechte und darüber, woher die Idee der künstlichen Intelligenz und Roboter überhaupt ursprünglich kommt. Und du wirst überrascht sein, es ist nicht so, wie die meisten denken. Mein Name ist Leonard Schmetting und hier bei Everlast AI dreht sich alles um künstliche Intelligenz im Geschäftskontext und die Technologien, die bereits heute unsere Zukunft bestimmen. Wir leben in einer Zeit, in der sich die Technologie so schnell bewegt, dass es immer schwieriger wird, die Themen herauszufiltern, die dich am Ende tatsächlich weiterbringen. Mittlerweile gibt es unzählige Kanäle, die dir oberflächliche Spielereien zeigen oder Trivialkonversationen teilen, die morgen schon wieder irrelevant sind. Hier bei Everlast AI geht es seit über 2 Jahren nun darum, dass du den entscheidenden Vorsprung hast, also den Filter, der dir zeigt, welche Entwicklungen unsere Welt in den nächsten Jahren wirklich bringen werden, damit du dich vorbereiten und davon profitieren kannst. Genau deswegen gehört dieses Gespräch mit Professor Dr. Oliver Bendel auch zum absoluten Pflichtprogramm, da er bereits vorletztes und letztes Jahr die Themen klar vorhergesagt hat, die heute allgemeiner Konsens und Lebensrealität sind. Die größte Unterstützung für diesen Kanal ist es, wenn du dieses Video hier likest und es mit deinen Freunden und Kollegen teilst, die sich noch nicht so tief mit künstlicher Intelligenz beschäftigt haben wie du. Und nun freue ich mich, dir dieses außergewöhnliche Gespräch mit Professor Dr. Oliver Bendel zu präsentieren. Ja, hallo Herr Bendel, schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Sie sind heute das dritte Mal hier auf dem Kanal mit dabei. Und das erste Mal, da haben wir gesprochen, das war Anfang 2024. Damals sagten Sie sinngemäß, das Spektakuläre ist, dass man jetzt große Sprachmodelle in Roboter einbaut. Wir prompten die Roboter genauso, aber dann sagt nicht ein Chatbot etwas, sondern der Roboter macht etwas in der physischen Welt. Und das ist ein riesiger Unterschied, sagten Sie damals. Und das klang damals noch wie sehr ferne Zukunftsmusik. Die meisten haben vielleicht gerade mal was von ChatGPT gehört. Heute ist das relativ breiter Konsens, würde ich sagen. Und mich interessiert zunächst, bevor wir in die einzelnen Themenbereiche heute tiefer reinschauen, wie haben Sie die Geschwindigkeit der KI und Robotik in Bezug auf die Verschmelzung beider die letzten 2 Jahre erlebt? Ging es schneller, als Sie selbst erwartet hätten? Und welche Durchbrüche haben Sie am meisten beeindruckt in den letzten Jahren?
Ich habe ja vor allem auf Robotik in den letzten 10, 15 Jahren fokussiert und die hat man gar nicht so groß beachtet, was mich immer etwas geärgert hat. Und dann kam plötzlich der Frühling der KI. So einen Frühling hatte man noch nie erlebt. Es gab ja viele Winter und einige Frühlinge. Aber so einen Frühling, den gab es schon lange nicht mehr. So, dann haben wir erstmal alle über künstliche Intelligenz gesprochen, wobei ich immer gerne ganz konkret sein will und ja von generativer KI sprechen würde. Wenn es um generative KI geht, seit einigen Jahren ist kaum ein anderes Thema in den Medien, an den Stammtischen, wo auch immer gewesen. Und jetzt hat sich wieder was geändert, denn tatsächlich reden jetzt alle über Physical AI oder über Roboter, in die KI-Systeme integriert wurden. Tatsächlich ist es so, dieser unglaubliche lange KI-Winter hat jetzt die Robotik, die lange Zeit nicht so beachtet wurde, fast auf den ersten Platz gebracht oder auf den zweiten Platz. Plötzlich reden alle über Allzweckroboter. Manche verwenden auch den übergeordneten Begriff humanoide Roboter. Darüber sollten wir vielleicht noch reden, weil es gibt viele humanoide Roboter. Dazu gehören auch Pepper und Nao und Alpha Mini und was auch immer. Und was die meisten Leute damit meinen im Moment sind Allzweckroboter. Und ja, über die reden wir ganz viel und wir reden über Physical AI, denn das muss nicht münden in solche Allzweckroboter, das kann auch münden in ganz, ganz kleine Roboter, die ich um den Hals trage. Und darüber habe ich zum Beispiel geforscht und ich habe gerade gestern einen wunderbaren kleinen Roboter bekommen, den ich zwar nicht um den Hals trage, aber an der Tasche befestigen kann oder an der Gürtelschlaufe. Also was ich sagen will, mein Gebiet ist seit vielen Jahren eher die Robotik, obwohl ich sehr, sehr viel auch über Chatbots und Sprachassistenten gemacht habe. Dann kam die KI, man hat nur noch über generative KI gesprochen und jetzt befruchtet die KI tatsächlich die Robotik. Die Robotik macht sich auf zu ihrem großen Höhenflug.
Ja, da werden wir gleich noch in aller Tiefe drüber sprechen. Und das lohnt sich vielleicht da noch mal ein bisschen tiefer drauf einzugehen, weil Sie jetzt auch Anfang 2026 den Begriff Physical AI im GABA Wirtschaftslexikon definiert haben. Und Sie schreiben sinngemäß, es gehe darum, für die KI gleichsam einen Körper zu suchen, in dem sie sich entfalten und beweisen kann. Für alle, die jetzt unter KI eben noch vielleicht generative KI, ChatGPT verstehen oder vielleicht einfach nochmal so ein paar Demos gesehen haben jetzt von Unity oder dergleichen, was genau ist denn nach Ihrer Definition Physical AI und wie unterscheidet es sich auch von dem, was wir bisher unter Robotik verstanden haben?
Ja, Sie haben eigentlich den schönsten Satz daraus zitiert, den Satz im Grunde, den ich mich kaum getraut habe zu schreiben, weil er doch etwas poetisch ist. Aber tatsächlich halte ich das für den Kern von Physical AI. Also man sucht wirklich für die KI, in diesem Falle für die generative KI, einen Körper, in dem sie sich beweisen, entfalten kann, in dem sie ihre Stärken ausspielen kann. Und dieser Körper kann ganz unterschiedlich aussehen. Der kann eben sehr klein sein, er kann mittelgroß sein, er kann riesig sein, er kann eher stationär sein oder noch viel schöner mobil sein. Dann kann er sich im Rennen, im Springen beweisen. Er kann sich in sehr schneller Wahrnehmung beweisen, in einer sehr schnellen Entscheidung für oder gegen etwas. Und um auch hier nochmals auszuholen, als ich vor einigen Jahren in Wien war, auf einer Veranstaltung eines Ministeriums und gewagt habe, vor einem Robotiker Robotik und KI in einem Atemzug zu nennen, fing der an, mich zu schlagen und zu jagen. Ich musste, das ist wirklich wahr, ich musste mich auf die Toilette zurückziehen, weil er so erbost war, weil er damals den Standpunkt hatte, KI und Robotik haben nichts miteinander zu tun, absolut nichts. Und es ist tatsächlich wahr, dass sich beide Disziplinen über Jahrzehnte separat entwickelt haben und sich wenig angeschaut und wenig befruchtet haben. Aber es ist auch wahr, dass gerade durch die soziale Robotik, in der ich stark bin, früh KI-Systeme in Roboter eingezogen sind. Und dazu gehören zum Beispiel Objekterkennung, Gesichtserkennung und Emotionserkennung. Also die soziale Robotik, würde ich sagen, hat KI und nicht nur generative KI salonfähig gemacht für Roboter. So, und seitdem es Sprachmodelle gibt, große Sprachmodelle, gibt es kein Halten mehr oder auch große Weltmodelle, wo die Systeme, die physischen Systeme trainieren, aber im Virtuellen, in ihrem Kopf sozusagen, da verschmilzt tatsächlich alles. Und wohin geht das? Ich wollte eben klar machen, deshalb hole ich so weit aus, dass Physical AI nicht nur eine Anreicherung klassischer Roboter ist mit etwas KI. Das hatten wir jetzt schon lange und wie gesagt, soziale Robotik hat diesen Damm gebrochen. Nein, Physical AI hat eine andere Idee. Wir haben jetzt im Vordergrund das System der künstlichen Intelligenz. Es hat unglaubliche Stärken entwickelt in der Wahrnehmung, in der Entscheidung. Wir haben ja auch multimodale Sprachmodelle, die wirklich visuelle und auditive Informationen verarbeiten können. Und für diese sehr ambitionierten Formen von KI sucht man förmlich einen passenden Körper. Und ich habe gesagt, es können kleine Körper sein oder große Körper. Ich würde mich fast versteigen zur Aussage, dass der richtige Körper noch gar nicht gefunden ist. Der kann ja auch ganz anders aussehen. Der kann ja auch 8 Beine, 8 Arme haben. Der muss ja auch nicht animaloid oder humanoid sein. Er könnte auch mythomorph sein. Das ist ein Ausdruck, den ich neulich erfunden habe, weil ich unbedingt was zu einer dritten Ausrichtung sagen wollte, der Gestaltung von sozialen Robotern. Denn viele gestaltet man inzwischen nach Aliens oder nach Fantasy-Figuren oder nach Science-Fiction-Figuren oder nach mythologischen Gestalten. Und das haben wir noch gar nicht richtig auf dem Radar. So, im Moment sind wir in der hochspannenden Phase, wo wirklich von der KI ausgehend in Richtung neue Körper gedacht wird. Nochmals, das können kleine, große, leichte, schwere sein. Sie können geschlossene Oberflächen haben oder ganz viele Augen, ganz viele Sensoren, ganz viele Arme, ganz viele Beine. Und vielleicht fragen wir die KI auch selber, welchen Körper sie denn gerne hätte.
Ja, das sind sehr interessante Gedanken und Sie haben es ja gerade eben auch schon gesagt, wenn wir heute über Roboter sprechen, dann in erster Linie über humanoide, sprich zweibeinige Roboter, die sich am Menschen als Formfaktor orientieren. Und ich meine, auf der Robo Philosophy 2024 in Aarhus haben sie über den universellen Roboter des 21. Jahrhunderts gesprochen und vorgeschlagen, ihn eben nicht als Zweibeinerwesen zu gestalten, sondern eher wie einen frühen Hominin, also fähig zum Gang auf allen Vieren. Können Sie vielleicht diesen Gedanken des universellen Roboters nochmal weiter ausführen und welcher Formfaktor denn vielleicht aus Ihrer Sicht, ja, auch wenn wir ihn noch nicht final gefunden haben, aber vielleicht der beste sein könnte?
Ja, ganz genau. In Aarhus, wo damals die Robo-Philosophy stattgefunden hat, dieses Jahr ist sie in Dublin übrigens und ich habe natürlich auch fleißig eingereicht. Dort habe ich den universellen Roboter skizziert. Und was damals schon vorhanden und absehbar war, war der sogenannte Allzweckroboter. Auch das ist ein interessanter Begriff, also General Purpose Robot, denn natürlich dient er nicht allen Zwecken. Aber warum nennt man ihn Allzweckroboter? Und ich halte das auch, obwohl es ein Marketingbegriff ist, für den richtigen Begriff. Man kann ihn grundsätzlich für alle möglichen Zwecke einsetzen. Das meint der Begriff. Und es ist kein spezialisierter Roboter. Was sind spezialisierte Roboter? In der Service-Robotik zum Beispiel Transportroboter, Sicherheitsroboter, Reinigungsroboter. Die nenne ich besonders gerne, weil es dort einen funktionierenden Markt gibt. Das ist Realität. Das bringt Geld, das spart Kosten und so weiter. Und ein Allzweckroboter ist nicht festgelegt zum Beispiel auf das Reinigen, Transportieren oder darauf Sicherheit herzustellen. Er kann das alles. Man hat solche Allzweckroboter zuerst in der Fabrik eingesetzt. Ich glaube, da haben manche Unternehmen mehr versprochen, als sie dann wirklich gemacht haben. Im Grunde reden wir von Digit, Apollo oder anderen, Elon Musks, Optimus ist ja bis heute nicht richtig fertig, reden wir von Figure 3 und vielen anderen Modellen. Was die im Moment können, sie können Kisten von A nach B schleppen. Das ist nicht so überwältigend. Vor allem können die Firmen damit nicht so hohe Stückzahlen produzieren und absetzen, wie sie gerne wollen. Und deshalb drängen sie in die Haushalte. Die Idee ist, die Vision ist, dass jeder Haushalt eines Tages einen Roboter haben wird oder zwei oder drei. Vielleicht müssen wir darüber auch noch reden. Auf jeden Fall sah ich die Entwicklung kommen und habe das noch weiter in die Zukunft projiziert, weil die Idee meinerseits war, dass die Allzweckroboter eines Tages wirkliche universelle Roboter werden könnten, wovon sie noch weit entfernt sind. Aber das wären dann Roboter, die wirklich alles machen können, die mich morgens wecken, das Frühstück schon mir zubereitet haben, mich zur Arbeit begleiten, nachmittags Tennis spielen. Das Beispiel mag ich ja besonders gern. Nämlich nicht nur mit mir spielen, sondern auch die Bälle einsammeln. Das ist deshalb so interessant, das Beispiel, weil der Roboter seine Rolle wechselt. Er ist mal Freund, mal Assistent oder Gehilfe. Ja, das sah ich kommen. Ich habe das geschildert und ich denke, dass wir in 10 Jahren universelle Roboter haben. Wir sind schon bei den Allzweckrobotern ganz gut unterwegs. Und was die Firmen jetzt behaupten und versprechen, dass sie Millionen von Allzweckrobotern herstellen, die sie auch oft humanoide Roboter nennen, und in die Haushalte bringen. Ich glaube, das Ganze wird in 2 Wellen passieren. Nämlich gibt es tatsächlich bald eine erste Welle, weil die Firmen reale Umgebungen brauchen, wo die Roboter sich behaupten, wo sie Daten sammeln. Und das ist der Haushalt. Sie werden Roboter in unsere Haushalte bringen, damit die Roboter dort Fehler machen. Das wird noch sehr lustig, denn die Fehler können uns natürlich auch schaden oder den Haustieren oder was auch immer. Das wird so geschehen. Das werden nur ein paar Tausend sein, sagen wir mal, für Deutschland maximal. Dann wird es eine 2. Welle geben. Die Roboter sind inzwischen präpariert für ihre Aufgaben. Und in 5 bis 10 Jahren gibt es eine große 2. Welle. Und es werden sich tatsächlich Roboter verbreiten. Es gibt ein paar Schwierigkeiten dabei. Nicht jeder wohnt, was weiß ich, in einem 10-Zimmer-Haus wie Elon Musk. Also wir haben begrenzten Raum. Einen Roboter bekommen wir vielleicht noch unter, aber nicht 3 oder 4. Es wird nicht ganz so kommen wie bei den Computern. Und Sie haben ja noch nach dem humanoiden Design gefragt. Das ist mir noch ein Anliegen. Viele sagen jetzt humanoide Roboter, wenn sie eigentlich Allzweckroboter meinen. Ich würde empfehlen, Allzweckroboter zu sagen, weil das genau die Aufgabe ist oder die Vielfalt von Aufgaben, auf die abgezielt wird, und weil es tatsächlich alle möglichen humanoiden Gestaltungen gibt, angefangen von Nao über Pepper über Alpha Mini. Sie sind groß, sie sind klein und so weiter. Und Sie haben mich daran erinnert, dass ich tatsächlich vorgeschlagen habe, dass zwar einerseits viel dafür spricht, wie ich ausgeführt habe, dass Roboter humanoid gestaltet sind, dass man aber davon abweichen könnte, indem sie zum Beispiel auf allen Vieren sich fortbewegen. Sie haben tatsächlich die Hominiden erwähnt. Das sind Vorfahren womöglich von Menschen oder Menschen selbst. Das kann der Australopithecus sein, das kann der Homo erectus sein. Wir selber sind der Homo sapiens seit 300.000 Jahren. Und meine etwas kühne Idee war, dass der Roboter zwar humanoid gestaltet ist, aber gerne auch mal auf allen Vieren läuft. Das ist gar nicht so dumm, wie es sich auf den ersten Blick anhört oder fühlt, weil vierbeiniger Gang ist sehr stabil. Und wir haben ja Roboterhunde, ich habe selber 2 in meinem Labor, gut, einer ist kaputt, einer funktioniert. Und die bewegen sich sehr, sehr sicher, auch auf sehr unebenem Grund. Das hat viele, viele Vorteile. Sie bleiben relativ weit unten am Boden. Und sobald man humanoide Gestaltung macht und durchhält, hat man ja Figuren, die 1,60 bis 1,80 groß sind, sehr, sehr schwer sind. Und wenn sie umfallen, hat man ein Problem. Genau, das war meine Idee. Ich glaube, es spricht ganz viel dafür, dass wir Roboter humanoid gestalten. Darüber könnte ich jetzt ewig erzählen, denn wir müssen die Artefakte bedienen, die wir selber geschaffen haben. Deshalb muss der Roboter 1,60 bis 1,80 groß sein, damit er durch die Türe passt hier. Er muss so groß sein, damit er sich an den Tisch setzen kann. Er muss Hände haben, damit er all die Dinge greifen kann, die wir geschaffen haben. Also es spricht unheimlich viel für humanoides Design. Ja, das war die Idee. Vielleicht geht er einfach im Normalbetrieb auf alle Viere. Dort kann er Leute weniger verletzen und er ist sehr, sehr sicher unterwegs.
Ja, Sie haben gerade 2 wichtige Sachen, wie ich finde, gesagt. Zum einen, dass die aktuellen Humanoiden, die wir sehen, also Optimus, Figa und so weiter, im Wesentlichen Kisten von A nach B schleppen können und nicht mehr, und Haushaltsroboter in der ersten Welle ausgerollt werden, um Daten zu sammeln. Demnach ist meine Frage, was ist aus Ihrer Sicht aktuell das größte Problem, den größten Engpass, den wir haben, der noch gelöst werden muss? Sind es die Daten, also ist es die Datensammlung, die aktuell den größten Engpass darstellt, oder was nehmen Sie als das größte Problem war, an dem die humanoide Robotik gerade arbeitet.
Ja, in der Tat. Es geht jetzt wirklich, die Allzweckroboter in reale Umgebungen zu bringen. Und dort können sie reale Räume vermessen, die Größe der Räume, die Beschaffenheit der Räume, unterschiedliche Bodenbeläge, Teppich, Parkett und so weiter. Dann das Problem, dass Räume Hindernisse haben, dass sie Türen haben, dass sie vielleicht wertvolle Gegenstände haben. Der Roboter sollte nicht gegen die chinesische Vase stoßen aus dem 3. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Und all das wird eigentlich nicht bedacht im normalen Training. Wir sind ja im Training stark vorangeschritten, auch dank der großen Weltmodelle. Also Allzweckroboter können heute auch im Virtuellen sehr viele Situationen durchspielen und dann etwas schon gut machen von Anfang an. Das ist schon möglich. Aber die reale Umgebung ist was komplett anderes. Und ich glaube wirklich, dass die Firmen, die Roboter dort hineinbringen werden und sie dann viele Fehler auf unsere Kosten machen lassen. Und es wird eben passieren, dass der Roboter die chinesische Vase vom Sockel stößt oder das sehr wertvolle Bild von der Wand reißt. Oder noch viel schlimmer, vielleicht den Hund erdrückt, der dort herumliegt. Oder noch viel schlimmer, vielleicht das Baby falsch versorgt, wenn man sich zu solchen Ideen versteigt. Also was ich sagen will, im Haushalt finden sich unendlich viele Stolperfallen im wörtlichen und übertragenen Sinne. Und es ist unheimlich wichtig, dass die Roboter dort lernen, aber es ist auch unheimlich gefährlich. Das ist das Problem. Ich habe früh gesagt, schon vor vielen Jahren, es wäre eigentlich sinnvoll, wenn Roboter mit uns aufwachsen würden, wenn sie von uns ständig lernen würden, wenn sie uns zusehen würden, wie wir etwas tun, wie wir miteinander reden, wie wir zum Beispiel jetzt, ich habe gestern den ersten Krokus im Garten entdeckt und ich habe meiner Partnerin gegenüber ausgerufen und darauf gedeutet, schau mal, der erste Krokus. Und der Roboter kann dabei zuschauen und versteht, dass diese Handbewegung mit diesem Zeigefinger, der auf den Krokus gerichtet ist, eine Verbindung herstellt und dass ich vermutlich mit dem Wort Krokus diese Blume meine, die dort wächst. Und das ist was komplett anderes, als aus Internetdaten nur zu lernen, als aus Reddit nur zu lernen. Das ist Realität, die ich meine. Also wir verweisen ständig auf etwas. Wir haben eine Symbolsprache, eine symbolische Sprache, die eben nicht ganz verstanden werden kann, wenn man nur Daten aus dem Internet hereinsaugt, sondern die erst verstanden wird in der Wirklichkeit. Auch die Vieldeutigkeit von Wörtern, dass ich hier den Blumenstrauß meine, den ich jetzt nicht aus Krokussen machen würde, sondern eher aus Tulpen und nicht den Vogelstrauß beispielsweise. Diese ganze Vieldeutigkeit, Vielschichtigkeit der Welt versteht der Roboter viel besser, wenn er immer bei uns ist. Jetzt sage ich das mit großer Euphorie, aber der Nachteil ist, dass der Roboter dann auch der Spion ist, der uns ständig überwacht. Und das halte ich für das zweite Problem. Wenn Allzweckroboter jetzt in die Haushalte kommen, nehmen sie uns nicht nur Platz weg, sie werden zu Spionen, die wir eigentlich nicht haben wollen. Und ich glaube, das wird die Akzeptanz deutlich dämpfen, wenn der Roboter die ganze Zeit sich im Schlafzimmer herumtreibt oder auf der Toilette, dann werden viele von uns doch zum Nachdenken kommen. Zumal Roboter heute fast immer vernetzte Systeme sind, Roboter dieser Art eh. Sie hängen an der Cloud, die Sensoren, die Kameras und so weiter produzieren Daten, die irgendwohin geleitet werden, was gute Gründe hat. Aber mit anderen Worten, natürlich werden Staaten und Unternehmen nicht nur ein Interesse haben, uns zu überwachen, sondern einen riesen Spaß dabei haben. Das darf man auch nicht vergessen. Wir waren mal Edward Snowden zugeschaltet in einem Brüsseler Kino. Wir durften den Oliver Stone-Film vorab anschauen über ihn. Und dann hatten wir die große Ehre, mit Edward Snowden zu sprechen. Und was ich so interessant fand, auch in seinem Buch, wie er schildert, dass diese Kellerkinder, die Nerds, die Programmierer, die Spione dieser Organisation einfach ein einen riesigen Spaß hatten, um es kurz zu machen, nackte Menschen anzuschauen, vor allem nackte Frauen. Das hat die gekickt natürlich und Edward Snowden war schockiert. Er war vor allem auch schockiert, dass die sich einfach in vielen Fällen zuschalten können und Mädchen und Frauen zuschauen können. Und das sollte nicht sein, das darf nicht sein. Das ist fatal und wenn so etwas passiert, macht es natürlich die Akzeptanz der Robotik komplett kaputt. Was wir auch schon wissen, ich habe den Unitree Go 2, ein wunderschönes Gerät. Der Unitree Go 1 hat bekanntermaßen eine Hintertür. Also es ist nicht nur so, dass man über Kameras und Sensoren spionieren könnte. Es werden bei manchen chinesischen Firmen absichtlich Hintertüren eingebaut, über die ich den Roboter physisch oder virtuell übernehmen kann. Mein Roboter zum Glück hat keine Hintertür, aber er hat Sicherheitslücken ohne Ende. Das ist die Wahrheit.
Sie hatten jetzt vorhin auch angedeutet, dass es gegebenenfalls nützlichere Formfaktoren zunächst mal geben könnte, bis wir dann an dem Punkt des Haushaltsroboters sind, wie Wearable Social Robots. Den Begriff haben Sie ja auch geprägt, also sehr kleine, leistungsfähige Roboter, die man am Körper trägt, um den Hals oder in der Schultertasche und die durch die Anbindung eben wieder auch an Gen-AI-Modelle zu echten Begleitern werden. Sie haben da auch zwei Paper zu veröffentlicht, also eins zum Einsatz bei Menschen mit Behinderung und eins zum Einsatz im Weltraum. Was muss man sich unter einem Wearable Social Robot konkret vorstellen? Nehmen Sie uns da gerne mal mit.
Genau, wir kennen natürlich alle Wearables seit vielen Jahren. Das sind Armbänder, das sind Smart Rings, die man wirklich um den Finger trägt. Das können auch Augmented Reality Brillen sein, die übrigens gerade wieder eine Renaissance entwickeln. Ich habe auch gestern mit einem Blinden gesprochen und wir sehen alle in AR-Brillen eine große, große Chance in der Zukunft. Auch da gab es verschiedene Wellen und wir werden wahrscheinlich jetzt auch ein Projekt dazu ausbringen. Aber bleiben wir bei den Wearable Social Robots. Das ist auch Physical AI und dort hat sich das KI-System gedacht, ach, warum immer groß denken, manchmal ist es doch auch schön, klein zu denken. Und ist geschlüpft in winzig kleine Roboter, die zunächst mal wahnsinnig niedlich sind. Das ist auch ein gefährlicher Trick sozusagen, uns die Roboter gefällig zu machen, weil wir lieben diese Roboter. Wir sind ihnen sofort verfallen. Ich habe zu Hause oder hier im Büro beides tatsächlich AIBI. AIBI ist ein extrem kleiner, leichter Roboter, der den Kopf bewegen kann. Er hat einen Radar, wenn jemand zur Tür hereinkommt, dann stellt er das fest und dreht den Kopf zu ihm hin. Er ist verbunden tatsächlich mit ChatGPT, also heute mit einem multimodalen Sprachmodell und kann damit im Prinzip, wenn man es richtig einrichtet, gerade behinderten, beeinträchtigten Personen zukünftig eine große Hilfe sein. Also dieser Roboter hängt typischerweise um den Hals oder wird vorne an der Kleidung befestigt. Wenn man will, auch hinten an der Kleidung. Das wäre auch interessant. Dann bekommt der Mensch nämlich hinten Augen. Das hat die Evolution nicht vorgesehen. Viele Tiere haben das, wenn sich zum Beispiel der Bauer der Kuh nähert, von links hinten, sagen wir mal, dann sieht die Kuh das. Die sieht nach hinten. Wir Menschen können das nicht. Das ist eigentlich ein evolutionärer Nachteil gewesen und trotzdem haben wir keine Augen hinten ausgebildet. Vielleicht einen siebten Sinn. Manche von uns spüren, merken, dass da was hinter unserem Rücken passiert. Das ist total faszinierend. Oder manche von uns nehmen es auch wahr, wenn aus dem vierten Stock jemand auf uns runterschaut. Vielleicht ist es eine Bewegung, die dort passiert. Vielleicht ist es auch was anderes. Vielleicht haben wir ja wirklich diesen siebten Sinn. Ja, dieses Ding hängt um den Hals. Es hat Augen, es hat Mimik, es lacht die Leute an, es gefällt vielen Leuten, es sorgt für Aufmerksamkeit und es übernimmt vor allem die Funktion, dass es in die Welt schaut und zum Beispiel über ein multimodales Sprachmodell die Welt erklären kann. Das ist eine Riesenhilfe für Blinde. Wir kennen schon seit Jahren Apps wie Be My Eyes mit Be My AI. Das sind Anwendungen, mit denen die blinde Person die Umgebung fotografiert, inzwischen auch filmt und live dann erklärt bekommt, was sich dort tut. Das ist unheimlich hilfreich. Das System kann sagen, dort vorne kommt ein bisschen Hundescheiße auf der Straße. Bitte geh ein bisschen drumherum. das tut dir besser und deinen Schuhen auch. Es kann auch sagen, da vorne ist eine Gruppe von Leuten, denen du lieber nicht begegnen willst, die dich vielleicht aufmischen wollen. Geh mal nach rechts und ab durch die Mitte. Also so ein System kann für behinderte, beeinträchtigte Personen, vielleicht auch für Kinder oder für andere Personen extrem hilfreich sein. Jetzt habe ich von der AIBI kurz erzählt. Seit gestern habe ich noch einen weiteren Roboter, der hat noch ein größeres Display im Kopfbereich. Über dieses Display wird ja sein Gesicht dargestellt, Augen, Mund und so weiter. Und er wirkt unheimlich niedlich. Ich habe davon gleich Bilder gemacht. Ich habe ihn in den Tulpenstrauß gehängt, der bei uns herumsteht. Und es sieht toll aus. Er sieht aus wie im Dschungel. Und dieser kleine Aliko, wie er heißt, ist wirklich sehr, sehr putzig anzusehen. Wir haben auch eine Studie gemacht, dort zeigen wir, meine ehemalige Doktorandin hat das federführend gemacht, dort zeigen wir, dass solche Roboter dieser Art zwar nicht explizit Haustier genannt werden, aber als Haustier wahrgenommen werden. Und das sind die sozialen Funktionen. Also wir haben nicht nur ein Instrument um den Hals hängen, wie ein Kompass oder irgendwas, wir haben was Soziales um den Hals hängen. Und um das noch abzurunden, OpenAI und Co. haben in den letzten 1-2 Jahren Leute abgeworben, die gut sind im Design und in der Hardwareentwicklung. Alle werden jetzt das machen. Der Markt für Physical AI im Kleinen wird explodieren. Und das müssen keine kleinen Roboter sein, das können Knöpfe sein, kleine Broschen. Vielleicht Schmuck. Wir haben wahrscheinlich immer mehr intelligenten Schmuck in Zukunft. Und es kann auch die AR-Brille sein. Ich halte die für hochinteressant aus verschiedenen Gründen. Die AR-Brille sitzt da, wo man sieht oder sehen würde als blinde Person. Und es gibt noch einen riesigen Vorteil. Eine AR-Brille, ich habe keine AR-Brille hier, ich habe eine nerdige, normale Brille, aber eine AR-Brille der künftigen Generationen hat wie jede Brille Bügel und die Bügel können Vibrationen auslösen oder enthalten und damit Blinden oder anderen Personen eine Vorstellung vom Raum beispielsweise geben. Also was wir nicht vergessen dürfen, es gibt nicht nur Kameras, es gibt nicht nur Mikrofone, es gibt nicht nur Lautsprecher, es gibt ganz andere Ein- und Ausgabekanäle und Vibrationen wird der nächste heiße Scheiß, um es so abzukürzen. Ich glaube, Vibration ist eine wahnsinnige Sache, nicht nur für Blinde, auch für Hörgeschädigte, um einen Eindruck zu bekommen von ihrer Umwelt und vermutlich auch für normal Hörende oder Sehende und so weiter. Bei Blinden sind die Kanäle oft total überlastet. Also man versucht alles auditiv zu machen, vorsprechen, bla bla bla, auf Websites von Systemen. Die Kanäle sind überlastet und man sucht nach Alternativen und Vibration eignet sich.
Ja, allein über dieses Thema, das KI-Gerät der Zukunft, wird sich schon ein eigenes Gespräch lohnen. Also gerade im Bereich AR-Brillen, Smart Glasses, Mark Zuckerberg sagt ja auch seit jeher, dass AR-Brillen im Kern der finale Formfaktor sein werden von einem zukünftigen KI-Gerät. Mhm. Aber das können die Zuschauer jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch hier ein dediziertes Gespräch nochmal interessieren würde. Mhm. Ich habe jetzt nämlich zunächst nochmal eine Frage, da Sie sich ja auch seit jeher, wir hatten die letzten Male auch immer mal wieder darüber gesprochen, mit der Tier-Maschine-Interaktion auseinandersetzen. Und im Dezember 2026 holen Sie jetzt die internationale Animal-Computer Interaction Conference auf das europäische Festland erstmals. Und worum geht es dort und warum war es Ihnen wichtig, diese Konferenz jetzt auch nach Europa zu bringen?
Ja, das ist wirklich mein Herzensthema und ich freue mich total drauf, angesprochen zu werden. Es wirkt erstmal als Nischenthema, aber auch dieser Bereich explodiert. Wie kam ich dazu? Ab 87 habe ich Philosophie studiert, darunter auch Philosophie der Biologie und Philosophie der Physik. Innerhalb von Philosophie der Biologie habe ich Tierethik studiert. Also das war schon immer mein Thema seit den 80er Jahren. Ich habe damals Peter Singer gelesen, Dieter Birnbacher, Ursula Wolf und so weiter und habe mich sehr für Tierrechte interessiert. Das tue ich bis heute. Ich habe mich für das Wohl des Tiers interessiert. Tierwohl ist noch ein Begriff, über den wir unheimlich viel diskutieren könnten. In meiner Philosophie, die noch nicht so besteht, die ich gerne in den nächsten 10, 15 Jahren ausbilden würde, würde ich gerne die Formulierung verwenden, Tiere in Ruhe lassen. Dafür gibt es auch Vorläufer in der Tierethik, ohne Zweifel, aber Darauf läuft bei mir alles hinaus. So, jetzt komme ich zum Punkt. Es war 2012, als ich viele wichtige Entscheidungen in meinem Leben getroffen habe. Ich hatte mich bis dahin jahrelang mit elektronischer Literatur beschäftigt. Ich hatte schon seit den 90er Jahren mich ganz intensiv mit Chatbots, Sprachassistenten, sozialen Robotern beschäftigt. Ich habe vor einem Vierteljahrhundert promoviert, doktoriert, wie man in der Schweiz sagt, über pädagogische Agenten. Das waren frühe KI-Agenten. Das Thema hatte ich dann eine Weile vernachlässigt, mich elektronische Literatur gewidmet, damals Handyromane nach Europa gebracht. Das lief gut. Das waren Premium-SMS-Dienste, die die Serien aufs Handy gespült haben, wie damals Klingeltöne und Videos und Logos und so weiter. Gut. 2012 habe ich gesagt, das kann es nicht sein. Irgendwie. Der Markt für meine Handyromane war tot. Das iPhone war inzwischen da. Hatte sich 2008, 2009 stark ausgebreitet, 2007 erfunden. Das iPhone konnte kein Java und kein Flash. Meine Bücher waren in Java programmiert und ich musste mich neu erfinden. 2012 habe ich die Entscheidung getroffen, ich gehe ganz stark in die Maschinenethik. Da geht es darum, maschinenmoralische Regeln zu geben, sie selber nach diesen Regeln handeln zu lassen oder entscheiden zu lassen. Und ich habe mich entschieden, in die Tier-Maschine-Interaktion zu gehen. Ich hatte kurz vorher gelesen das Manifest von Clara Mancini. Das kam 2011 heraus und plötzlich habe ich gedacht, ich möchte da auch hin. Das möchte ich auch machen. Das war so inspirierend. Clara Mancini hat in ihrem Manifest gesagt, für Animal-Computer-Interaction, diese beiden Begriffe muss ich noch erklären und abgrenzen, dass Tiere genauso wie Menschen Benutzer von Computersystemen sein können und wir sie ernst nehmen müssen als Benutzer von Computersystemen. So, daraus hat sich eine Disziplin tatsächlich entwickelt in den Folgejahren, die zum Beispiel darin besteht, dass man, hört sich jetzt völlig schräg an, dass man Tastaturen baut oder Apps für Tablets entwickelt, wo Papageien oder Hunde oder andere Tiere mit uns kommunizieren. Das ist eine Möglichkeit. Bei einer Konferenz hat ein Papagei wie wild auf das Tablet eingehackt und hat komplette Sätze gebildet, die eben nicht nur darin mündeten, dass das Tier Hunger hat oder irgendwie Langeweile hat. Und das war unglaublich faszinierend. Und die Idee in dieser Disziplin ist eben, dass man Schnittstellen schafft, sodass man Verbindungen hat zwischen Tieren, Computersystemen und Menschen. So, das hat mich nie ganz befriedigt. Und ich wollte vor allem als Tierrechtler auch nicht mit gehaltenen Tieren zu viel arbeiten. Wir machen das ein bisschen. Wir arbeiten mit Hunden, nehmen zum Beispiel Vierbeiner, robotische Vierbeiner und konfrontieren die mit Hunden oder umgekehrt. Das machen wir schon auch. Aber insgesamt war ich weniger interessiert an gehaltenen Tieren, sondern mehr an Wildtieren. So, und da stellt sich jetzt folgendes Problem und damit wären wir bei der Tier-Maschine-Interaktion. Es gibt immer mehr teilautonome und autonome Maschinen. Die treiben sich im Haushalt, im Garten und in der Öffentlichkeit herum, zum Beispiel wieder als Transportroboter, als Lieferroboter. Bei uns in Zürich rollt und rennt sowas herum, bis Verkehrsbehörden darauf kommen, oh Gott, das ist ein Fahrzeug, das gehört aus dem Verkehr gezogen, gerade passiert. Oder wenn Datenschützerinnen in Basel sagen, oh Gott, das ist ein Spion, gehört auch aus dem Verkehr gezogen. Aber in Wirklichkeit vermehren sich die Roboter stark und dann ist der Punkt, sie begegnen nicht nur Menschen, sondern auch Tieren. So, und das machen wir in der Tier-Maschine-Interaktion. Wir erforschen ein bisschen das Verhalten der Tiere, um dann vor allem das Verhalten der Maschinen zu ändern. Also, was wir sind in der Tier-Maschine-Interaktion, wir sind eine Design-Disziplin, eine Gestaltungsdisziplin, die neue tierfreundliche Maschinen entwickeln will. Und ich fing dann an, recht früh habe ich mir Lady Bird ausgedacht. Das war ein, hört sich jetzt albern an, ein Saugroboter, der Marienkäfer erkennt. Und wenn er sie erkennt, stellt er seine Arbeit ein. Wir haben das dann ein bisschen sinnvoller gebaut mit Happy Hedgehog. Das ist ein Mähroboter im Garten, der Igel erkennt und wenn er sie erkennt, seine Arbeit einstellt. Wir kennen viele dieser Projekte und Möglichkeiten. Es gibt seit Jahrzehnten Projekte in Deutschland und in der Schweiz. In Deutschland von DLR, in der Schweiz Kids-Rettung Schweiz, wo Drohnen über die Felder fliegen und dann Menschen gewarnt werden, dass dort Rehkitze liegen und dann werden die Rehkitze in Sicherheit gebracht. Wir haben andere Systeme, die zum Beispiel vor Wildwechsel warnen. Das sind Systeme, die in den Wald hinein schauen, horchen. In Wirklichkeit sind es Bewegungsmelder. Und wenn sich Wild nähert, dann gehen die Leuchtdioden an. Das ist ein Konzept aus Indien in diesem Falle. Und der Autofahrer wird gewarnt. Anderes Beispiel noch, Windkrafträder. Dort ist immer wieder das Problem, wenn man die Anlagen an die falsche Stelle baut, wo viele Vögel durchziehen, dann kann es wirklich zu Vogelschlag kommen, auch zu Fledermausschlag nebenbei bemerkt. Und eigentlich ist das Problem nicht groß, wenn man die Anlagen richtig baut. Und um aber auch den letzten Vogel zu retten, gibt es Systeme, die Vogelschwärme und Vögel erkennen, von Weitem schon, und dann runterfahren. Und damit werden die Vögel und Fledermäuse geschützt. So, das kann man jetzt weiterdenken. Ich bin vor allem am Thema interessiert, was ist, wenn autonome Maschinen aller Art auf Tiere treffen? Und wie können wir den Tieren etwas Gutes tun, sie schützen, sie retten oder sogar in Zukunft aktiv unterstützen? Wie gestalten wir die Maschinen? Das ist mir noch ganz wichtig. Es gibt auch die Disziplin der Tier-Roboter-Interaktion und die hat sich etwas anders entwickelt. Dort setzt man Roboter ein, um das Verhalten der Tiere zu studieren. Man schleust zum Beispiel Roboter in Schwärme oder Herden ein. Das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, autonome Maschinen, die wir immer mehr benutzen, die immer mehr sich verbreiten, treffen mit Tieren zusammen und wir müssen sie deshalb auf andere Weise gestalten. Das betrifft die Service-Roboter, die ich jetzt schon oft genannt habe. Das betrifft aber auch soziale Roboter im Haushalt. Das betrifft auch den Allzweckroboter in Zukunft, über den wir geredet haben. Dem muss ich beibringen, dass er sich nicht nur zu Menschen in bestimmter Weise verhält, sondern auch zu Tieren. Und das haben die Firmen im Moment nicht auf dem Radar. Und ich würde mir wünschen, dass sie sich mit uns verständigen, entweder mit der Animal-Computer-Interaction-Community oder mit der ganz kleinen Animal-Machine-Interaction-Community. Die Konferenz werde ich hosten im Dezember auf einem Campus hier in der Schweiz. Kaum jemand weiß, was da passiert, kaum jemand versteht es. Und es macht Riesenspaß, das alles vorzubereiten. Wir sind eine ACM-Konferenz, das heißt, wir sind in Cooperation mit einer sehr bekannten, wichtigen Organisation. Es gibt bei uns ja in der Informatik, Robotik, Maschinenbau, dort gibt es drei große Namen, das ist IEEE und ACM und so weiter und so fort. Und es ist schön, wenn man mit denen kooperieren kann und zum Beispiel seine Proceedings dann in der ACM Library herausgeben kann. Ich muss auch sagen, wir sind eine winzig kleine Community. Dort wird die Weltspitze des Fachs auftreten und das sind 50 Leute. Es ist ein bisschen so wie damals in der KI in den 50er, 60er Jahren. Da gibt es ein paar Spinner, die machen was, was niemand versteht. Die treffen sich an geheimen Orten. Also wir sind hier ein schöner Campus, aber total in der Pampa. In Progwindisch und die treffen sich da und machen seltsame Dinge. Ein bisschen müssen sich die KI-Leute in 50ern so gefühlt haben.
Wenn dir dieses Video hier gefällt und du schon was Neues gelernt hast, dann stell einmal sicher, ob du den Kanal wirklich abonniert hast. Ich höre immer wieder von Zuschauern, die die Videos hier ausgespielt bekommen, die davon profitieren, aber übersehen, dass sie den Kanal nicht abonniert haben. Wenn du den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, dann profitierst du immer als Erste oder Erster von den neuesten Videos und den neuesten Entwicklungen im KI-Bereich und bist allen anderen 2-3 Schritte voraus. Deswegen schau einmal nach, tu dir selbst den Gefallen und jetzt viel Spaß mit dem weiteren Video.
Mich interessiert in dem Kontext eine Frage schon länger, die finde ich super gut, diese Schnittmenge zwischen Robotik, Philosophie und auch Tierethik trifft. Ich hole mal so ein bisschen weiter aus. Und zwar habe ich neulich mit Tom Lausen über die Haftungsfrage von Robotern debattiert und dabei ein Gerichtsverfahren der Non-Human Rights Organization ins Feld geführt, welche ein Recht auf die Freiheit von Elefanten im Pittsburgh Zoo forderten zum damaligen Zeitpunkt. Das war Ende 2025 und jetzt kürzlich wies die Richterin die Klage zurück. Tiere seien Eigentum, Freiheitsrechte gelten eben nur für Menschen. Und diese Organisation, und das ist eben das Spannende, die macht das seit 2013 eben immer wieder, hat bisher keinen einzigen Fall gewonnen, klagt trotzdem weiter. Und das Spannende ist eben die juristische Logik, die häufig dahinter steckt. Und zwar baut sie darauf auf, dass sie also zum Beispiel das New Yorker Gericht urteilte, dass eben eine Rechtspersönlichkeit an die Fähigkeit gebunden sein muss, Pflichten zu tragen. Und das können Tiere eben nicht, aber dieses Non-Human Rights, diese Organisation, die schließt ihm explizit auch künstliche Systeme dabei nicht aus, wenn sie diese Gerichtsverfahren für Tiere führt. Und genau dieses Übernehmen von Pflichten, das können ja KI-Systeme jetzt auch immer mehr zunehmen. Und demnach ist diese ganze Diskussion, also rund um die Rechte von nichtmenschlichen Entitäten, sage ich mal, wirklich aktueller denn je. Gerade wenn Humanoide in den Haushalt kommen, stellt sich die Frage, wer haftet dann? Sie haben ja gerade selbst einige Probleme geschildert, die auftreten könnten, wenn die Vase dann umfällt. Wer haftet dafür? Das ist ja die große Frage. Was ist Ihre Meinung zu dieser ganzen Debatte um das Thema, ob letztlich auch ja nichtmenschliche Entitäten, speziell natürlich KI-Systeme, eine eigene Rechtsperson werden sollten?
Ja, das ist ein super spannendes Thema. Zunächst mal, wenn das Gericht das so festgestellt hat, Babys können auch keine Pflichten übernehmen. Und trotzdem sind das, wie wir in der Ethik sagen, Objekte der Moral. Natürlich, sie haben Rechte und die Rechte müssen wir berücksichtigen. Aber ein-, zweijährige Kinder können keine Pflichten wahrnehmen. Sie sind sogar amoralisch, also nicht unmoralisch, sondern amoralisch. Das heißt, sie stehen außerhalb der Moral. Sie stehen auch außerhalb vom Recht und natürlich muss auch etwas geschützt werden, was keine Pflichten übernehmen kann. Und dazu gehören kleine Kinder, dazu gehören auch Hochdemente. Hochdemente können auch keine Pflichten übernehmen, aber sie sind Objekte der Moral, wie wir sagen, Moral Patients und müssen berücksichtigt werden. Das ist ganz klar. Wir reden jetzt hier über Moral Patients und über Moral Agents, also über Objekte und Subjekte der Moral. Subjekte der Moral können eben auch vielleicht Pflichten übernehmen oder Verpflichtungen wahrnehmen. Ich habe das immer etwas schwächer ausgedrückt, weil der Roboter ist nicht wirklich in der Pflicht. Aber was er ist, so habe ich immer argumentiert, gerade in der Maschinenethik, er ist ein merkwürdiges, unvollständiges, seltsames, schräges, neues Subjekt der Moral. Und er hat kein Bewusstsein, er hat keinen freien Willen, er hat keine Empathie, keine Emotionen, nichts von all dem, was wir haben. Aber der Roboter oder das KI-System kann oft in Sekundenschnelle zwischen hunderten Optionen auswählen. Und wenn wir ihm die richtige Regel gegeben haben oder die richtigen Prinzipien, dann kann er daraus das Richtige oder das Gute auswählen. Das ist noch interessant, weil für den Roboter oder für das KI-System können manchmal moralische Situationen entstehen, wo für uns gar keine bestehen. Beispiel fahren, wenn wir auf ein Stauende zufahren, dann reagieren wir oft, wenn wir aus der Kurve gerade kommen, nur noch im Affekt. Also wir reißen in einer Millisekunde das Steuer irgendwo hin. Das ist keine moralische Situation. Für den Roboter vielleicht schon, für das Roboterauto vielleicht schon, weil es erkennt die Situation sehr schnell, kann 100 Optionen durchrechnen und plötzlich, das hört sich völlig paradox an, ist für ein Subjekt, das gar kein richtiges moralisches Subjekt ist, im Moment auch noch kein rechtliches Subjekt, ist die Situation eine ganz andere. Sie ist moralisch aufgeladen. Wir können nur im Affekt reagieren, aber die Maschine nicht. Sie kann das durchrechnen. So, jetzt kommen wir weiter. Ja, Maschinen können Verpflichtungen wahrnehmen. Sie haben eine bestimmte Aufgabe, sage ich manchmal, noch schwächer. Ich habe jetzt über das Subjekt der Moral geredet. Was die Rechtspersönlichkeit angeht, gibt es seit vielen Jahren Bemühungen, solche zu konstruieren. Wir kennen ja die juristische Person und man kann auch eine elektronische Person zum Beispiel fabrizieren. Ich war früher immer wieder im Austausch mit dem sehr geschätzten Erik Hilgendorf, das ist ein Roboterrechtler und also nicht im Sinne von einer, der Rechte für Roboter fordert, sondern einer, der Recht im Bereich von Robotern untersucht. Weil es gibt auch Roboterrechtler. Wir hatten eine Konferenz in Florenz und es stürmten Aktivisten herein, die Rechte für Roboter forderten. Und sie hätten auch gerne Papers einreichen können und vortragen können. Das hätten wir nicht verboten, im Gegenteil. Und das war eine etwas beklemmende Situation. Und ich glaube nicht, dass es Rechte für Roboter braucht. Das ist nochmals die andere Medaille. Bleiben wir beim Subjekt der Moral oder bei der Rechtspersönlichkeit oder bei der Rechtsperson? Sowas kann man konstruieren. So, wir Ethiker können nicht alles, die Juristen können alles. Die können einfach was erfinden. Und es ist kein Problem, zumindest im Zivilrechtlichen, eine Ich habe ein autonomes Auto, das schicke ich in 5 Jahren zum Pizza holen. Dafür braucht es übrigens auch einen Arm. Die Pizza muss ja entgegengenommen werden. Es wäre nicht so schön, wenn die einfach durchs offene Fenster fliegt und so weiter. Also wir müssen Autos auch anders konzipieren in Zukunft. Sie brauchen Arme. Das ist eine starke Behauptung jetzt. Autos brauchen Arme. Dieses Auto von mir zum Pizza holen geschickt, macht einen Unfall mit einem anderen autonomen Auto. So, was kann passieren, wenn das Auto eine elektronische Person auch ist oder wenn eine darin wohnt? Die beiden verhandeln miteinander. Das eine Auto sagt, ja, geht's noch? Warum hast du mir jetzt eine Delle gemacht? Ich war gerade frisch beim Lackieren. Ich finde das unmöglich. Das kostet 5.000 Franken. Dann sagt mein Auto, ja, 3.000. Und am Ende einigt man sich auf 4.000. Und wenn dieses Konstrukt bestehen würde, könnte mein Auto dem anderen, es hat vielleicht ein Budget, das klingt völlig verrückt. Ich habe mit einem der Autopioniere in der Schweiz darüber geredet. Er war damals der Meinung, 10 Jahre her, dass jedes Auto auch ein Geldbeutel sein sollte, mit dem man bezahlen kann. So, das passt wunderbar zu der Idee. Mein Auto sagt dem anderen einfach, komm, nimm das Geld, 4.000 und geh weg. Geh in die Werkstatt und lass dich reparieren, du Schrotthaufen. So, das könnte man machen. Damit sind wir im Zivilrechtlichen. Dort gibt es Budgets, dort gibt es Fonds, die man dahinter stellen kann. Ja, das kann man machen. Im Strafrechtlichen wird es viel schwieriger. Was macht man mit Autos, die jetzt Personen totfahren? Was macht man mit Allzweckrobotern, die Babys verletzen, Kleinkinder oder Hunde? So, die Frage der Haftung, der rechtlichen Verantwortung und so weiter ist so eminent. Ich glaube, das ist neben der Akzeptanz durch die Menschen, die sich plötzlich menschengroßen Robotern gegenübersehen, was beängstigend ist. Also normalerweise blicken wir auf Roboter runter, plötzlich ist der Roboter auf Augenhöhe. Neben diesen Akzeptanzfragen, dazu gehört übrigens noch oder dazu kommt, dass viele dieser Roboter wie Figure 3 und so weiter eine abweisende Gesichtsoberfläche haben. Das ist abstoßend, das ist eine Maske, das macht uns Angst. Zu all dem kommt neben der Akzeptanz jetzt auch die Haftung und genau genommen dürften wahrscheinlich viele Modelle gar nicht betrieben werden bei uns. Und vielleicht macht es den Markt erstmal tot oder verunmöglicht den Markt. Ich sehe im Moment nicht, wie unsere Sicherheitsnormen, die es gibt. Es gibt Industrienormen, es gibt Normen für Industrieroboter, es gibt Normen für Service-Roboter. Und ich sehe im Moment nicht ganz, wie das funktionieren soll, chinesische Allzweckroboter oder amerikanische in europäische Haushalte zu bringen. Ich bin kein Rechtswissenschaftler. Da muss ich an der Stelle ganz klar sagen, kann ich nicht ganz tief hineingehen, aber ich glaube, das ist neben der Akzeptanz das zweite Problem, die Haftung. Wer haftet? Nein. Meine ehemalige Doktorandin in Potsdam traut sich nicht, mit ihrem Vierbeiner rauszugehen auf die Straße. Sie sagt, mir ist vollkommen unklar, was das ist und wie das gehandhabt wird. Wir stellen uns einen Skater vor oder einen Rollerfahrer, der über diesen Vierbeiner fährt, stolpert und dann ist die Hölle los. Und ja, das ist ein ungelöstes Problem. Was ist dann mit der Haftung? Die Hersteller werden vielleicht sagen, wir wollen eine Mischhaftung haben, wie bei Autos auch oft angedacht. Oder wir schauen genauer hin, wer in diesem Falle schuld ist. Ist es ein Hardwarefehler, ein Softwarefehler, ein Bedienungsfehler oder was auch immer? Dann kann man vielleicht die Verantwortung oder Haftung klar machen. Oder sie lehnen sich wie damals Volvo weit aus dem Fenster aus Marketinggründen und sagen, wir übernehmen die Haftung voll, egal was passiert. Das werden sie vielleicht erstmal machen, um die Haushaltsroboter oder Allzweckroboter hier in diesem Falle in die Haushalte zu bringen. Aber sie sprechen das größte Problem an. Ich glaube, Akzeptanz ist das eine. Die Leute werden sich gewöhnen an die Roboter. Wir machen die Erfahrung, wenn wir unsere Roboterhunde hier laufen lassen auf einem Campus. Ich traue mich tatsächlich auch nicht wirklich raus. Wir bleiben im Gebäude. Die Leute sind zuerst erschrocken, weichen zurück, sagen, was ist das? Und nach 40 Sekunden fangen sie an, die Hunde zu locken und zu streicheln, die Roboterhunde. Ich glaube, man wird sich auch an humanoide Roboter gewöhnen, aber die Haftung bleibt. Was ist mit der Haftung? Ich sehe das als ungelöst an. Wir haben Normen, wir haben Standards und vermutlich dürften viele Roboter im Moment gar nicht im Haushalt oder im Freien betrieben werden. Das ist ein Riesenproblem, gerade wenn wir Roboter aus China haben, die gar nicht unseren Standards entsprechen. Ja. Das war ein Problem zum Beispiel bei einem wunderschönen Pflegeroboter, den ich erlebt habe hier bei Zürich. Das war ein Modell, gemacht von einer Schweizer Firma zusammen mit einer chinesischen Firma. Der sah fantastisch aus. Er war dem Monkey King nachempfunden. Er war groß, schön. Der durfte hier nie betrieben werden in der Schweiz. Das war rechtlich einfach ausgeschlossen. Ja.
Ja, das Interessante bei diesem ganzen Diskurs finde ich eben auch, wie Sie jetzt ja auch bestätigt haben, dass die Meinungen in diesem Diskurs völlig divergieren aktuell. Wir haben Leute wie Satya Nadella beispielsweise, meine ich, oder der Mustafa Suleiman von Microsoft oder auch Harari, die wirklich eindringlichst warnen davor, KI eine Rechtsperson zuzuschreiben. Und da gibt es wieder andere. Ich hatte neulich mit Professor Dr. Ernst Diekmanns gesprochen, dem Vater des autonomen Fahrens tatsächlich. Mhm. Und er sagte, eigentlich wäre es logisch, dass das Auto haften
müsste. Also im Zivilrechtlichen, absolut. Ja, bei Personenschäden wird es ein bisschen schwierig und unübersichtlich. Man kann das Auto ja auch nicht bestrafen, oder? Das ist ein Problem. Man kann ja eine Firma immerhin zumachen oder was auch immer. Aber was macht man bei der Maschine? Stellt man sie ab für 3 Wochen nach dem Motto, drei Wochen, dann wirst du dich schon berappelt haben. Stellt man sie in die Ecke oder steckt man sie ins Gefängnis? Das ergibt keinen Sinn. Aber ich würde dem Kollegen zustimmen. Ja, im Zivilrechtlichen lässt sich eine Rechtsperson absolut abbilden. Das sehe ich auch so. Und ja, über Harari müssen wir jetzt vielleicht nicht reden. Ich weiß, dass er sehr viel Geld für seine Vorträge verlangt. Ich weiß das über eine Indiskretion, aber eben, dann wären wir jetzt selber indiskret, wenn wir das machen würden. Das Lustige ist ja, Sie sprechen mit mir ja hier als, sagen wir, ich würde heute Technikphilosoph dazu sagen. Ja? Ich gestehe immer Defizite ein in Bezug auf KI und Robotik. Ich sage mal, ich kenne mich ganz gut damit aus. Aber eigentlich würde ich gern bescheiden bleiben. Also meine Stärke liegt vielleicht hoffentlich in der Technikphilosophie und genau in solchen Vergleichen zwischen Maschinen, Tieren und Menschen. So, es gibt viel größere Spezialisten als ich, um Himmels Willen. Und mich wundert total, dass Harari und viele andere sich einfach zu Experten von KI erklären. Das würde ich bezeichne mich dezidiert nicht als KI-Experte. Das bin ich ja nicht. Ich beschäftige mich seit 30 Jahren mit KI. Aber bin ich ein KI-Experte? Hey, da gibt's bessere. Und mich wundert schon, das unglaubliche Selbstbewusstsein, komplette Bücher zu schreiben, in denen steht, dass die KI uns alle auslöschen wird. Oder ich könnte das nicht. Und da rate ich etwas zur Bescheidenheit. Und wie gesagt, ich habe 2012 ein paar Weichen gestellt. Ich glaube, ich kenne mich gut aus in der Maschinenethik und in der Tier-Maschinen-Interaktion. Ich glaube auch, dass ich die soziale Robotik ein bisschen befruchtet habe. Aber das war's schon, oder? Und ich bin nicht der große KI-Experte und nicht der große Robotik-Experte. Aber was ja das Genussvolle ist, ich stelle Zusammenhänge her. Ich schaue in die griechische Mythologie zurück. Ich sage, es gibt eine ganz lange Ideengeschichte künstlicher Kreaturen. Ich bringe das alles zusammen. Das macht mir die große Freude. Und ich glaube, das ist auch nützlich. Es braucht nicht nur Spezialisten und Experten, die ganz tief bohren. Es braucht auch Leute, die drüber fliegen und trotzdem ein bisschen Ahnung haben. Genau.
Ja, interessant. Nur weil Sie das jetzt gerade eben angesprochen haben, würde mich Ihre Einordnung dazu interessieren, weil ich neulich mit dem Professor Dr. Jürgen Schmidhuber gesprochen
ganz
habe.
Großer
und er,
Name. Ganz großer Name, ja.
Er sagte, datierte im Wesentlichen die Idee des ersten humanoiden Roboters zurück auf den Sandmann von E.T.A. Hoffmann. Mhm. Und da Sie jetzt gerade eben gesagt haben, dass es eine ganz lange Historie geht, würde mich interessieren, was sehen Sie denn als den Ursprung, die ersten?
Ja, noch viel länger. Also wunderschön. Da stoßen Sie mich jetzt auch an als studierter Germanist. Ich bin ja nicht nur studierter Philosoph, sondern auch studierter Germanist. Im Sandmann haben wir natürlich die Puppe Olympia, die den Helden bezirzt. Also er wird wahnsinnig ob dieser Puppe. Aber in Wirklichkeit datiert das Ganze viel länger zurück. Ich wurde gerade vorhin im Kurs angesprochen, die Studentin dachte nach, wer war denn nochmals die Göttin der Liebe und der Schönheit, das war Aphrodite. Und dann holte ich etwas aus und sagte, der nicht so schöne Ehemann der Aphrodite, das war Hephaistos, der Gott der Schmiede und der Schmiedekunst und des Feuers. Und wir finden wunderschöne Beschreibungen bei Ovid zum Beispiel, dem römischen Dichter. Wir finden übrigens in diesem Ideenkreis auch Beschreibungen schon von Homer. Das war lange vorher, das war 700, 800 Jahre vorher. Und was wir dort finden, ist eine Ansammlung künstlicher Kreaturen und manche können als Roboter ähnlich durchgehen. Konkret Hephaistos. Hephaistos, der Gemahl von Aphrodite, hat zum Beispiel Talos geschaffen. Talos ist ein riesiger Roboter, der die Insel Kreta bewacht, herannahende Schiffe bewirft mit Steinen und wenn es die Leute doch geschafft haben auf die Insel, sie an sich drückt und verbrennt. Das ist übrigens auch ein interessantes Motiv. Das Verbrennen am eigenen Körper oder das Zerbohren, das Durchbohren mit Stacheln oder Spitzen am eigenen Körper kennen wir in verschiedener Hinsicht. Es gab auch im Mittelalter die eiserne Jungfrau, nach der sich eine berühmte Band benannt hat, die ich immer noch besuchen will. Iron Maiden natürlich. Also es gibt viele dieser Geschichten. Und neben Talos hat Hephaistos noch die Dreibeiner geschaffen, die die Götter bei ihren Gelagen bedient haben. Und er hat geschaffen die goldenen Dienerinnen. Das ist auch schon ein roboterähnliches Motiv. Er war ja der hinkende Gott der Schmiede und der Schmiedekunst. Und er brauchte Unterstützung beim Gehen. Und er hat sich weibliche Gehilfinnen, vielleicht sogar Gespielinnen geschaffen, die ihn unterstützt haben beim Gehen. Ja, wen er auch geschaffen hat, die kennen alle, Pandora. Alle kennen Pandora, aber nicht alle wissen, dass es eine künstliche Frau war. Und so können wir durch die Geschichte gehen. Mit Aphrodite hängt noch zusammen, dass es Pygmalion gab, den legendären Bildhauer, der ein Mensch war, der verliebte sich in Aphrodite, die aber eine Göttin war. Und was macht er in seiner Not? Etwas, was man heute wieder macht. Er schafft sich eine Skulptur, legt sie sich ins Bett und diese Skulptur sieht der Aphrodite ganz ähnlich. Ovid hat wunderschön geschrieben, dass es nur Kunst war, verdeckte die Kunst, einer meiner Lieblingssätze. Und Aphrodite sieht das, hat Mitleid, erweckt die Figur, die Skulptur zum Leben und es wird Galatea daraus, mit der Pygmalion dann Kinder hat. Wenn wir mit der Brille durch die Geschichte gehen, sehen wir hunderte und tausende Geschichten in allen Kulturen. Chinesen haben diese Erzählungen, Inder und so weiter und so fort. In China sind es oft Holzpuppen, die zum Leben erweckt werden, zu tanzen beginnen. Und wenn wir weiter durch die Gegend gehen und taumeln, dann stoßen wir auf den Golem, der in einer Erzählung halb Prag zerstört hat. Wir stoßen auf den Homunculus, der auch in Goethes Faust 2 eine wichtige Rolle spielt. Paracelsus hat ja gedacht, wenn menschlicher Samen auf weichen, feuchten Boden fällt, dann wird zwar kein Mensch daraus, aber ein Menschlein und das ist der Homunculus. Das war die Vorstellung zur Zeit von Paracelsus, dem legendären Arzt. Es geht weiter mit Frankensteins Monster, mit Pinocchio, mit dem Senntunchi, das ist eine Alpensage. Also Elbler schaffen sich eine Puppe, missbrauchen die und die Puppe rächt sich fürchterlich. Also es gibt in allen Kulturen zu allen Zeiten diese Geschichten und in Wirklichkeit sind sie 2500 Jahre alt. Also etwas drüber noch, Homer ist ein bisschen älter, 700, 800 vor unserer Zeitrechnung. Und ich wünsche mir, eines Tages irgendwo eine Höhle zu finden mit steinzeitlichen Zeichnungen, wo ein Roboter abgebildet ist. Also ich werde die nicht finden, das ist fast ausgeschlossen. Aber ich glaube, warum sollte die Vorstellung künstliche Kreaturen erst vor 2700 Jahren beginnen? Warum nicht vor 5000 Jahren? Vor 5000 Jahren, vor 5500 Jahren wurde die Schrift erfunden. Homo sapiens ist 300.000 Jahre alt. Also er hat genug Zeit gehabt, sich künstliche Kreaturen auszudenken. Übrigens, wenn wir zur konkreten Robotik gehen, da ist für mich so die Sternstunde 1939. Da kam Elektro, wie der humanoide Roboter hieß, auf die Weltausstellung in New York. Faszinierend ist, dass schon 1940, da war sie immer noch in New York, Sparko an seine Seite trat und zu seinen Füßen lag. Und Sparko ist ja einer der ersten oder der erste animaloide Roboter. Also wir unterscheiden ja humanoid, animaloid, ich jetzt auch mythomorph. Und Sparko war der Hund, der zu den Füßen von Elektro lag. Also 1939, 1940 ist schon alles angelegt. Und wir können natürlich auch in die Filmgeschichte schauen. Wir kennen alle Metropolis, das war 20er Jahre. Meine Studierenden können das kaum glauben, wenn ich ihnen erzähle, dass vor 100 Jahren zum Beispiel Deutschland eine Filmnation war und Klassiker geschaffen hat, die man bis heute nicht vergessen hat. Und dazu gehört natürlich Metropolis von Fritz Lang. Und der Kollege, der wirklich ein KI-Experte ist, er ist einer der Gründer der neuronalen KI, Schmidhuber, der weist zu Recht auf Literatur hin wie Der Sandmann. Ich würde eben auch auf Goethe hinweisen und auf Frankensteins Monster. Also literarisch und filmisch ist das ganz gut verarbeitet. Ja. Jetzt habe ich noch eine Sache ausgelassen. Ich bin auf die Ideengeschichte eingegangen und auf die Fiktion und auf die Realität. Es gibt noch was dazwischen, das könnte man Illusion nennen. Ich wohne in der Schweiz, ich arbeite in der Schweiz. Schweiz und Frankreich, ein bisschen auch Deutschland, waren im 18. Jahrhundert Uhrenweltmeister. Wir haben die schönsten Uhren gemacht. Und wer Uhren bauen konnte, konnte auch Automaten bauen. Und deshalb sind Schweiz und Frankreich die wichtigsten Automaten-Länder überhaupt. Und wir haben hier die sogenannten Androiden. Die Androiden kann man noch einmal im Monat bewundern. Das ist der Zeichner, der Schreiber und die Musikerin. Und das Faszinierende ist, es ist quasi Programmierung. Die Musikerin haut in die Tasten und sie könnte heute nicht nur ihr altes Liedlein spielen, das sie spielen muss seit dem 18. Jahrhundert, sie könnte heute auch Doja Cat spielen. Fällt mir ein, weil ich aufs Konzert gehe von Doja Cat. Ja, ich freue mich wahnsinnig. Ich sehe nicht so aus, aber ich liebe die Musik und freue mich unheimlich auf das Konzert in Hamburg. Also man könnte ihr auch Doja Cat beibringen oder die Beatles oder was auch immer. Es ist natürlich keine richtige Programmierung, das sind Noppenwalzen. Wir kennen ähnliche Prinzipien von Lochkarten oder von Musikdosen. Und in diesem Falle sind es Walzen, die Noppen haben nach außen und dann dreht sich die Walze und der Automat spielt sein Programm ab. Es ist ja kein Roboter, es ist ein Automat. Wir unterscheiden zwischen Automaten und Robotern. Also jetzt habe ich ein bisschen weit ausgeholt, aber man kann mindestens 2700 Jahre zurückgehen.
Ja, das ist sehr spannend. Also da lohnt sich aus meiner Sicht auch mal ein vertiefendes Gespräch, aber das können die Zuschauer jetzt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch das interessiert. Lasst uns das sehr gerne wissen, dann können wir da sicherlich mal ein dediziertes Gespräch auch ansetzen zu dem Thema. Ich habe jetzt noch mal eine Folgefrage zu der Rechtspersönlichkeitsfrage, weil sie ja eben auch sagten, Roboter sind nicht bewusst, aber tatsächlich wird auch diese Debatte immer eminenter. Und zwar sagt der CEO von Anthropic, Dario Amodi, jetzt im Februar 2026 im Interview mit der New York Times sinngemäß, wir wissen nicht, ob unsere Modelle bewusst sind. Wir sind uns nicht einmal sicher, ob wir wissen, was es bedeuten würde, wenn ein Modell bewusst wäre. Aber wir sind offen für die Möglichkeit. Und Anthropic hat seit jeher ein eigenes Model Welfare Team gegründet, das den moralischen Status ihrer KI-Modelle eben auch untersucht. Und auch das ist sicherlich auch alles wieder ein 2-Stunden-Gespräch wert. Aber mich würde interessieren, was Ihre Meinung dazu ist, wenn wir vom aktuellen Stand der KI ausgehen, weil es jetzt eben durch die Paper von Anthropic insbesondere immer eminenter wird, eben auch diese Diskussion darüber, sind LLMs wie ein Opus-Modell, haben die funktionale Emotionen, haben die so etwas wie ein Bewusstsein? Was ist Ihre Meinung dazu?
Ja, meine Meinung ist ganz dezidiert. Da lehne ich mich aus dem Fenster und fühle mich auch nicht absturzgefährdet. Ich weise das kategorisch zurück. Maschinen werden nie Bewusstsein haben. Meine Hintertür ist, ich nenne es umgekehrte Cyborgs, also würden wir biologische Strukturen in technische einbringen, zum Beispiel Gehirne oder Gehirnteile einbringen in robotische Strukturen. Das ist ein biologischer Trick. Aber ich bleibe mal beim klassischen Thema. Man könnte fast ontologisch antworten. Ich würde sagen, Maschinen und Menschen oder Tiere auch sind völlig andere Wesen, Entitäten. Es liegt eine tiefe Kluft zwischen ihnen, die wir so nicht überbrücken werden, außer durch solche biologischen Tricks. Es geht immer um Simulation. In der künstlichen Intelligenz simulieren wir menschliche oder tierische Intelligenz oder versuchen sie auch zu übertreffen. In der Disziplin des maschinellen Bewusstseins, das es ja gibt, oder des künstlichen Bewusstseins, versuchen wir Bewusstsein zu simulieren. Die Communities gibt es, ich verfolge die. Ich war zum Teil Teil davon. In Stanford habe ich die Veranstaltung besucht, bin meiner eigenen Konferenz fremdgegangen, wo ich vorgetragen habe und bin zu den Bewusstseinsleuten rüber. Was ich auch sagen kann, Die meisten Bewusstseinsforscher im robotischen oder im KI-Bereich würden wahrscheinlich denken wie ich, es geht um Simulation von Bewusstsein. Es gibt aber auch tatsächlich welche darunter, die gehen davon aus, dass wir echtes Bewusstsein schaffen. Und das dritte Beispiel, in der Maschinenethik simulieren wir Moral, in diesem Falle menschliche Moral. Es gibt vermutlich keine tierische Moral, nur Vormoral. Darüber könnten wir auch eine eigene Sendung machen. Sehr, sehr spannend. Tiere haben Altruismus, soziales Verhalten und so weiter. Aber ich würde sie nicht als böse oder gut bezeichnen. Wenn der Hund mich beißt, kann ich zwar ihn bösen Hund nennen, aber das ist pädagogisch gemeint. Er ist nicht böse, er ist einfach ein Hund. Der beißt halt ab und zu gerne. So, ich gehe davon aus, dass alle Maschinen tatsächlich nur simulieren können. Was ist das Problem? Wir haben tatsächlich bis heute keinen ganz klaren Begriff von Bewusstsein. Wir haben kein ganz klares Konzept von Bewusstsein. Und trotzdem bin ich so strikt. Warum bin ich so strikt? Also erstens habe ich den Eindruck, dass wir tatsächlich ganz unterschiedliche Sphären sind. Dass Maschinen versus Lebewesen was komplett anderes sind. Wir sind, und jetzt müsste man genauer hinschauen, Lebewesen. Leben ist entstanden vor etwa 3,5 bis 4 Milliarden Jahren. Ich muss mit meinem Kopf etwas herumkramen. Das ist erstaunlich früh. Also die Erde war gerade 1,5 Milliarden Jahre alt und dann ploppte das Leben auf. Wir verstehen nicht genau, warum, aber es hat mit einer Zunahme von Komplexität zu tun, die auch anorganischen Dingen zu eigen ist. Wir kennen Schneeflocken, wir kennen Eiskristalle. Selbst tote Dinge, anorganische Dinge neigen dazu, sich zusammenzuschließen und so weiter. Ich glaube, das ist eine gute Grundlage für Leben. Das ist nicht das Einzige, aber es ist eine hübsche Grundlage, wenn etwas automatisch komplexer wird. So, wir stiegen dann irgendwann aus dem Meer. Unsere Vorfahren stiegen aus dem Meer. An Land mussten wir besser sehen. Wir konnten auch besser sehen. Im Meer kann man nicht gut sehen. Haie sehen nicht gut. Die nehmen uns über Blut wahr oder über elektrische Reize und so weiter. Aber wir mussten sehen, weil wir aus dem Meer gestiegen sind. Deshalb wurden unsere Augen besser und unser Hirn wurde größer. Und worauf ich hinaus will, das Bewusstsein, von dem wir jetzt sprechen, denn wir müssen ja von einer bestimmten Vorstellung von Bewusstsein sprechen, ist Bewusstsein, das sich in dreidimensionalen nassen Strukturen gebildet hat. Typischerweise in dem da. Wenn man hier aufmacht, dann kommt was Klippriges entgegen, das ist unser Gehirn. So, wir kennen nichts anderes und ich wüsste auch nicht, wie ich auf den Gedanken kommen könnte, dass ein blödes, großes Sprachmodell Bewusstsein entwickelt. Ich glaube das nicht und ich glaube, dass die Firma das selber auch nicht glaubt. Ich glaube, dass sie dort Marketing macht. Ich glaube nicht und schon gar nicht, und Schmidhuber ist vermutlich auch der Meinung, dass ausgerechnet große Sprachmodelle Bewusstsein erzeugen werden. Das tun sie nicht. Ich sehe, immer bessere Simulation führt zu immer besserer Simulation. Zu nichts anderem, nicht zu einer Realität von Bewusstsein. Ich sehe diesen Sprung nicht. Ich gebe aber zu, wir haben den Sprung zum Leben bis heute nicht ganz verstanden und wir haben den Sprung zum Bewusstsein nicht ganz verstanden. Bewusstsein hat evolutionsbiologische Gründe. Also es hat für uns einen Vorteil im Rahmen der Evolution, Bewusstsein zu haben. Deshalb dürfte Bewusstsein entstanden sein und auch komplexes Bewusstsein. Wir unterscheiden zwischen Weltbewusstsein und Selbstbewusstsein oder Ich-Bewusstsein. Und da müsste man nochmals genauer hinschauen. Ich würde jetzt noch ein anderes Argument gerne einführen. Ich glaube, wir können, das hört sich jetzt ein bisschen schräg an, wir können in gewisser Weise spüren, wenn wir genügend Empathie und Imagination haben, dass wir Bewusstsein haben, aber Maschinen nicht. Jetzt muss ich aber wieder mit Beispielen oder auch mit Sprachspielen kommen. Weltbewusstsein würde zum Beispiel bedeuten, dass wir vor dem Sonnenuntergang sitzen und ausrufen und spüren, und dabei schwitzen und glucksen und die Lippen lecken und freudig die Augen verdrehen und ausrufen, ist das schön. Dieses tiefe Empfinden, etwas wahrzunehmen, und es hat eine geistige und körperliche Reaktion darauf. Das sehe ich bei Maschinen in keiner Weise. Maschinen können irgendwas herumplappern, sie Sie denken nichts dabei, sie spüren nichts dabei, es gibt keine geistigen und körperlichen Reaktionen darauf. Noch stärker in Bezug auf das Ich-Bewusstsein, das Selbstbewusstsein, ich nehme mich wahr, ich nehme meine Grenzen wahr. Ich weiß noch, wie ich als kleines Kind in den Spiegel geschaut habe und vermutlich war das der Moment der Selbsterkenntnis. Mir fiel nämlich auf, dass mein linkes Ohrläppchen fehlt. Und das wusste ich bisher nicht. Und ich rannte zu meiner Mutter und habe gesagt, Mama, mein Ohrläppchen fehlt. Und vielleicht habe ich schon vorher in den Spiegel geschaut, aber nicht aufmerksam. Mein Spiegelbild war wie etwas, was vorübergeht. In Wirklichkeit bin ich vorübergegangen. Und zum ersten Mal schaue ich bewusst in den Spiegel und sehe, da ist etwas, was fehlt und ich, ja, mir wurde natürlich bewusst, das bin ich, dem da was fehlt. So, und was ich glaube, dass zumindest wir Menschen doch, auch wenn wir keinen klaren Begriff haben, kein klares Konzept haben, eine Vorstellung von Bewusstsein haben. Und ich glaube nicht, dass Maschinen Bewusstsein haben können oder auch eine Vorstellung dieser Art von Bewusstsein entwickeln können. Jetzt bin ich etwas vorsichtiger. Was man ja versucht, im Rahmen der Simulation zu machen, man versucht zum Beispiel, Maschinen ein Selbstempfinden beizubringen, zum Beispiel Kriegsmaschinen. Warum? Maschinen sollen im Krieg ganz klar unterscheiden können, das ist der Feind, auch wenn er mir ganz stark auf die Pelle gerückt ist, und das bin ich. Und ich muss mich schützen und zurückziehen und meine Haut retten, meine künstliche, und den Feind, der unheimlich nahe gekommen ist, den muss ich eliminieren. Die Maschine braucht eine Form von künstlichem Selbstbewusstsein. Das heißt, unterm Strich, KI, maschinelles Bewusstsein und Maschinenethik haben alle ihren Sinn und Zweck. Es ist nützlich, diese Disziplinen zu haben und zu treiben, aber sie werden nie echte Zustände generieren. Und nochmals eine Einschränkung. Das bedeutet nicht, dass sie keine Wirkung haben und keine Folgen haben. Ganz im Gegenteil. Wenn ich aus der Maschinenethik heraus in Zusammenarbeit mit der Tier-Maschine-Interaktion mehr Robotern eine künstliche Moral gebe, dann hat das extreme Auswirkungen auf die Igel, die gerettet werden. Ja? Also man sieht, eine simulierte Moral kann natürlich Folgen und Wirkungen haben in der Wirklichkeit. Deshalb macht man das, deshalb baut man das. Deshalb bauen wir seit den 50er Jahren KI-Systeme, weil diese KI-Systeme zwar nicht so funktionieren sollen wie wir, das tun sie ja nicht, aber im Grunde das leisten können sollen, was wir leisten. Und eine ganz frühe Errungenschaft war der Schachcomputer. Ich weiß noch, mein Bruder spielt gern und gut Schach, der hat schon vor 40 Jahren zum ersten Mal gegen den Schachcomputer, glaube ich, verloren und war dann sehr frustriert. Das ist genau der Punkt. Künstliche Intelligenz versucht, ich muss das Vorherige etwas weiter spinnen und präzisieren, versucht ja nicht identisch biologisch unser Denken, unsere Intelligenz nachzubilden, sondern versucht, die Ergebnisse auch hervorzubringen. Und das schöne Beispiel ist, wir schaffen Computer, die Schach spielen können. Die Computer gehen dabei ganz anders vor. Also die Simulation der Intelligenz liegt sozusagen im Ergebnis, in der Aufgabe, die bewältigt wird. Das war der Sinn und Zweck von künstlicher Intelligenz. Deshalb fremdle ich zum Beispiel auch gar nicht mit dem Begriff der künstlichen Intelligenz. Also wenn einem klar wird, dass die Maschine einfach am Ende das leisten soll, was wir auch leisten, sie kann plappern, sie kann Aufgaben erledigen, sie kann sich auf Moldbook herumtreiben und mit anderen Agenten plaudern. Ja, wenn man das sieht als Sinn und Zweck der Maschine, dann hat man kein Problem mit dem Begriff der künstlichen Intelligenz.
Ja, super, super spannend. Und jetzt haben wir heute einige größere Themen mal wirklich angefasst und aufgemacht. Und dass all das, also diese ganzen Entwicklungen, die wir aktuell sehen, die können bei vielen erstmal für Verwunderung oder auch Verunsicherung sorgen, weil eben der ganz große Teil der Leute da draußen, wahrscheinlich nicht der Zuschauer hier, aber der Leute da draußen eben noch gar nicht so viel mitbekommen von dem, was sich gerade alles tut im Bereich der Physical AI, der KI, ganz grundlegend und natürlich den Fragen, mit denen Sie sich und wir uns hier heute beschäftigt haben. Und demnach habe ich nochmal eine ganz konkrete Frage. Wir haben die letzten Gespräche über den Arbeitsmarkt gesprochen, über Jobverluste, da haben Sie auch eine sehr dezidierte Meinung. Für alle, die das interessiert, die schauen sich die letzten zwei Teile gerne nochmal an. Und mich interessiert nun abschließend nochmal die Frage für die Zuschauer. Was raten Sie jetzt den Menschen da draußen, die vielleicht gerade eine gewisse Verunsicherung spüren bei all den Themen, die sich fragen, wie kann ich mich als Arbeitnehmer, als Unternehmer zukunftssicher aufstellen? Welche Fähigkeiten sind vielleicht wichtig, wenn Sie da nochmal so ein paar abschließende Gedanken für die Zuschauer haben? Was muss jeder Einzelne jetzt wissen, um für die nächsten Jahre gut aufgestellt zu sein?
Sehr wichtiges Thema. Unsere Studierenden sind verunsichert, massiv. Und viele Abgänger von unseren Hochschulen bekommen nicht ohne weiteres einen Job. Es ist zum ersten Mal eigentlich ein richtiges Problem. Gut, ich erinnere mich auch, nach meinem Studium habe ich 90 Bewerbungen, glaube ich, geschrieben und war dann irgendwann erfolgreich. Heute ist es schwieriger, weil viele Einstiegsjobs von Maschinen erledigt werden, sprich von generativer KI. Das ist ein doppeltes Problem. Also erstens bekommen die jungen Leute den Job nicht und zweitens können sie nicht Erfahrungen sammeln in ersten eher einfachen Jobs und dann fit werden für die spätere Arbeitswelt. Das ist fatal. Das ist ein doppelter Nachteil. Erstens nicht in Lohn und Brot und zweitens lernen sie nicht schrittweise sich an die komplexeren Aufgaben heranzuwenden. Ja, ich würde schon sagen, dass handwerkliche Jobs eine Weile sicher sind. Natürlich werden auch Roboter gebaut, die Dächer decken, die Häuser bauen, Mauern hochzementieren und so weiter. Das findet alles statt, aber das ist ein krisensicherer Job. Wenn wir auf Studiengänge gehen, hätte ich einen konkreten Vorschlag tatsächlich. Der weicht ein bisschen ab von dem, was einige Kollegen sagen. Es gibt nämlich Kollegen, die sagen, studiert unbedingt nur Technisches im Moment. Wir schaffen alles andere ab. Und es gibt die anderen Kollegen, die sagen, wir sollten nur noch Sozial- und Geisteswissenschaften studieren, denn der Rest ist platt. Ich würde sagen, man darf ruhig weiter studieren, unbedingt. Und ja, es liegt jetzt nahe, das ist vielleicht ein bisschen billig, aber ich würde die gleiche Kombination machen, die ich gemacht habe, vielleicht aber umgedreht. Also ich habe begonnen mit Philosophie und Germanistik und habe später Informationswissenschaft studiert und in der Wirtschaftsinformatik promoviert oder doktoriert über pädagogische Agenten vor einem Vierteljahrhundert. Das ist eine gute Kombination und man kann sie genauso umdrehen. Ein Student von mir, mit dem ich mich nachher treffe, um ein Paper fertig zu schreiben, hat Data Science studiert und setzt jetzt, wenn alles klappt, in Cambridge einen Studiengang KI-Ethik drauf. Ich halte das für das Richtige. Also wir brauchen ein sehr gutes technisches Verständnis, auch um die Maschinen zu beaufsichtigen, in die Schranken zu weisen, um überhaupt zu verstehen, wie sie wahrnehmen und entscheiden. Das brauchen wir immer, auch in der Zukunft, aber wir brauchen zugleich gute geisteswissenschaftliche und sozialwissenschaftliche Erkenntnisse. So, das wird uns aber alles nicht retten vor dem Phänomen, dass Arbeit fehlen wird, dass Arbeitsmöglichkeiten abnehmen werden. Das ist so. Und ich habe immer gerne gesagt, Sinn und Zweck von Automatisierung ist Automation. Firmen, die sagen, nein, 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 wir wollen nicht zweckautomatisieren, es entstehen gleich viele Arbeitsplätze. Erstens stimmt das nicht. Zweitens entstehen fast nur noch Arbeitsplätze im Digitalen. Was auch ein Problem ist, weil nicht alle Leute das wollen. Es gibt Leute, die raus wollen, frische Luft haben wollen, sich bewegen wollen und so weiter. Und die braucht es auch und die Tätigkeiten braucht es auch. So, worauf ich hinaus will, ich glaube, es wird letzten Endes darin münden, dass wir 3 Tage die Woche arbeiten, um es kurz zu machen. So, wir brauchen einen Plan für die anderen 4 Tage. Den werden wir entwickeln. Wir müssen uns als Gesellschaft neu aufstellen. Wir dürfen uns nicht mehr nur durch Arbeit definieren. Das sage ausgerechnet ich. Meine Partnerin sagt gerne, für dich gibt es nur Arbeit. Und ich bin das schlechteste Beispiel dafür. Ich bin wirklich ein schlechtes Beispiel dafür. Aber ich glaube, viele Leute wird es entlasten. Vielen Leuten wird es besser gehen, wenn sie nur 3,5 Tage, sagen wir mal, in der Woche arbeiten. Und die anderen 3,5 Tage, das sind alte Ideen. New Work zum Beispiel, die anderen Tage Zeit haben für freiwillige Arbeit oder für Hobbys aller Art oder für Kunst, für Kultur und so weiter. Ich glaube, das wird uns gut tun. Ich habe interessanterweise festgestellt, man führt jetzt so Leute vor der Gen Z die sagen, wie könnt ihr euch das antun? 9 Stunden am Tag arbeiten von 16 bis 66, seid ihr noch bei Trost? Ich habe als 18-Jähriger genauso gedacht. Das ist total interessant. Als ich in meinen ersten richtigen Job kam mit 18, das war Telefonauskunft, habe ich am Fließband 8,5 Stunden am Tag Telefonnummern rausgesucht. Bis dahin war ich ein Partymann. Ich war jeden Tag unterwegs. Mit diesem Job war ich plötzlich hirntot. Ich konnte nichts mehr machen. Ich war kraftlos, 18 Jahre lang ohne Kraft, ohne Geist. Es ging bergab mit mir. Und irgendwann hatte ich ein bisschen Geld zusammen, konnte auf halbtags reduzieren und plötzlich waren die Kräfte wieder da. Ich war verjüngt. Und ich möchte jetzt nicht von mir auf alle schließen, aber ich glaube, für viele von uns wäre ein fantastisches Modell. Wir dürften halbtags arbeiten oder die Hälfte der Woche. Wir würden einen Zustupf bekommen von der Wirtschaft, das bedingungslose Grundeinkommen zum Beispiel, mit dem wir noch besser gestellt sind. Und was man ja auch sagen muss, die Industrie wird uns ja nicht sterben lassen. Das ist so ähnlich wie die Dependencia-Theorien aus den 70er Jahren. Die Idee, die zynische Idee war, die Industrieländer dürfen die Entwicklungsländer nicht sterben lassen, weil sonst kann man sie nicht weiter ausbeuten. Und die Industrie wird uns nicht sterben lassen, weil sie uns ja weiter ausbeuten will. Jetzt werde ich ganz zynisch, das müssen wir noch hinbekommen gegen Ende, das wieder zurechtbiegen. Aber wir werden etwas Geld bekommen von der Industrie und ich fand sehr interessant, dass selbst Elon Musk an sowas gedacht hat, aus Eigennützigkeit. So wird es dann kommen, dass wir vielleicht nicht ganz so viel Geld haben wie früher, aber vielleicht ein Dreiviertel davon oder die Hälfte. Wir sind die Hälfte unseres Lebens nützliche Arbeitnehmer. Wir kaufen weiter Produkte und Dienstleistungen. Und wir müssen tatsächlich aber versuchen, mit der neuen Zeit etwas anzufangen. Wir sollten sie nicht nur verbringen in Computerspielen, im Metaverse, das zum Glück jetzt den Bach runtergegangen ist. Ich habe nie dran geglaubt, das war eine schlechte Idee. Ich glaube, Virtual Reality ist was komplett anderes als Augmented Reality. Und Augmented Reality wird boomen jetzt, aber nicht jeder ist bereit, sich eine VR-Brille aufzusetzen und sich von dieser Welt komplett zu verabschieden. Es macht übrigens auch schwindlig und schlecht und man muss sich übergeben und so weiter. Gut, also wir müssen lernen, diese Zeit sinnvoll zu nutzen. Wenn wir nur in sozialen Medien, Computerspielen abhängen, verbrennen wir Zeit. Und ich würde mir wünschen, dass wir Arbeitnehmer werden, die nicht überlastet sind, die trotzdem noch Arbeit haben und die plötzlich den Blick auf andere Dinge richten, die selber Kunst machen, Kunst aufsuchen, Freiwilligenarbeit machen, die zum Beispiel in den USA eine riesige Rolle spielt. Überall hat man Freiwillige, die etwas machen, um Sinn zu stiften. Und das würde ich mir wünschen. Jetzt müssen wir den Blick noch ein bisschen weiter aufmachen. Ich sage zu meinen Studierenden oft, wir sind in den interessantesten Zeiten, die ich mir jemals vorstellen konnte. Und der nächste Schritt auch ist, dass wir in den Weltraum gehen. Das beobachte ich auch sehr, sehr genau. Und Elon Musk hat sich jetzt interessanterweise vom Mars verabschiedet. Wir haben uns immer gewundert, warum er nur auf den Mars fixiert ist. Vielleicht hat das wirklich auch mit Mythen zu tun, mit Mythologie, mit dem Kriegsgott, als der sich vielleicht selber sieht. Ich glaube, Elon Musk liebt diesen Ares oder diesen Mars. Und er hat sich auch total in diesen Planeten verliebt. Er will es auf den Mond. Das Problem ist, auf den Mars kommt man nur selten, es gibt wenige Zeitfenster und man reist 9 Monate dahin. Und jetzt ist er endlich von seinem Vorhaben abgerückt und wir werden den Mond besiedeln. Was heißt endlich? Ich sehe das mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Elon Musk produziert schon sehr viel Schrott im Weltraum und er wird vermutlich auch den Mond zumüllen. Das ist ein bisschen schade. Er hat jetzt neu die Vision, eine Mondstadt zu errichten. Er denkt ja immer ganz groß. Es geht nicht nur um eine Hütte oder um ein Häuschen, es geht um eine Mondstadt. Und neben ihm sind viele Unternehmen dran. Und dann, was ich sagen will, dann werden sich auch viele neue Arbeitsmöglichkeiten ergeben in Bezug auf den Mond und auf den Weltraum. Ich bilde auch Geomatiker aus. Die Geomatiker vermessen dann Trabanten und Planeten. Ja, sie vermessen die Mondoberfläche. Es sind plötzlich ganz viele Berufe gefragt, die vielleicht auf der Erde irgendwann ausgedient haben. Das ist vielleicht eine schöne Perspektive. Ich finde es großartig, dass wir den Weltraum erobern. Über den Mars hinaus kommen wir nur mit Robotern und mit KI-Systemen. Das heißt, was Aliens eines Tages von uns finden werden, sind unsere Roboter, die wir rausgeschickt haben.
Ja, Wahnsinn. Und die große Frage wird dann natürlich sein, wie die Übergangsphase gestaltet wird hin zur möglichen Dreitageswoche, welche Lösungen High Income, Basic und Commons da gibt. Aber in jedem Fall ist es das Beste, was man jetzt machen kann, sich laufend weiterzubilden, neugierig zu bleiben und all diese Fragen zu stellen. Deswegen waren die Einblicke heute sicherlich sehr wertvoll von Ihnen wiedermals, Herr Bendel. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit an dieser Stelle. Und wenn euch ein weiterer Teil mit Herrn Professor Bendel interessiert, schreibt es gerne in die Kommentare, auch welche Themen wir dort vertiefen sollen. Ich würde mich in jedem Fall freuen und Sie sind jederzeit wieder herzlich eingeladen, Herr Bendel. Danke Ihnen für Ihre Zeit und gerne bis zum nächsten Mal.
Ganz herzlichen Dank. Hat großen Spaß gemacht. Sie sind unglaublich vorbereitet. Das passiert eigentlich fast nie. Lassen Sie das Kompliment unbedingt drin. Sie sind wahnsinnig vorbereitet und Sie erinnern mich selber an Dinge, an die ich mich gar nicht mehr erinnere. Genau. Vielen Dank.
Vielen Dank.